HR Info, der Tag in Hessen.
Mit Gabi Beck. Die Homepage des Regierungspräsidiums in Kassel wird gerade eine der meistgeklickten Webseiten in Hessen sein. Denn seit Montag können dort Unternehmer Soforthilfe beantragen, wenn sie durch die Corona-Maßnahmen Einbußen erleben. Je nach Unternehmensgröße bis zu 30.000 Euro. Das soll gerade auch für Solo-Selbstständige und die Freischaffenden gelten, also für Künstler, Fotografen oder Theater- und Filmschaffende. Viele von ihnen sehen sich darin aber gar nicht angesprochen. HR-Info-Reporterin Juli Rutsch hat sich angeschaut, warum.
Dirk Krecker ist Künstler und arbeitet unter anderem als Tonmeister in der Filmproduktion. Seine aktuelle Auftragslage? Gleich null. Ausstellungen sind abgesagt, alle Aufträge als Tonmeister storniert.
Ich habe keine Einnahmen mehr. Es ist eine Katastrophe. Wirtschaftlich ist das eine Katastrophe.
Das Soforthilfepaket des Landes Hessen hatte ihm und anderen Solo-Selbstständigen suggeriert, sie könnten dadurch Unterstützung für den 100%igen Dienstausfall erhalten. Tatsächlich aber können Unternehmer dort nur Liquiditätsengpässe oder Betriebskosten geltend machen. Also etwa Mieten für Büroräume, Leasingverträge oder Kredite. Aber keine Umsatzausfälle durch abgesagte Aufträge. Künstler wie der Krecker, die ihre Fixkosten gering halten, fühlen sich ausgeschlossen.
Also es gibt eine hohe Irritation, sowohl bei mir als auch bei anderen. Was geht denn jetzt und was geht nicht? Was aber explizit nicht drinsteht, ist, dass dieses Geld benutzt werden darf, um sozusagen das monatliche Überleben zu sichern.
Diesbezüglich kann Krecker lediglich sein Atelier abrechnen. Dafür gibt es jeden Monat immerhin 211 Euro.
Es ist gut, wenn ich die 211 Euro nicht aufbringen muss, denn ich denke, das Geld brauche ich für anderes, aber es ist nicht der große Sprung.
Anja Kühn ist Bilanzbuchhalterin und betreut seit über 10 Jahren vor allem Künstler. Sie hat sich den Antrag auf Soforthilfe für ihre Klienten intensiv angeschaut und kommt zu dem Schluss, das Soforthilfepaket sei mit der heißen Nadel gestrickt worden. Zum Leid vieler Solounternehmer. Die seien dabei nicht ausreichend berücksichtigt.
Ich glaube, da hat keiner eine echte Vorstellung davon, dass es Menschen gibt, die sitzen in ihren Wohnzimmern und produzieren da CDs und unterrichten Schüler und alles. Da haben die überhaupt kein Bild von. Ja? Und wenn die eine Zwei-Zimmer-Wohnung haben, dann können die steuerlich noch nicht mal ein Arbeitszimmer geltend machen. Sprich, sie können das auch gar nicht als betriebliche Fixkosten anmelden.
Bilanzbuchhalterin Anja Kühn wünscht sich, dass das Land Hessen die besondere Situation von Künstlern und Kulturschaffenden in den Blick nimmt, so wie es andere Bundesländer bereits tun würden. Auch der hessische Wirtschaftsminister Tarek Al-Wazir von den Grünen kennt das Problem. Deshalb sei er mit dem Bund in Gesprächen, ob in Zukunft durch die Soforthilfen auch ein Teil des Lebensunterhaltes abgedeckt werden könne.
Wenn der Bund uns das erlaubt, dann machen wir das natürlich. Wenn er das nicht tut, dann ist völlig klar, dass niemand Sorge haben muss, wie er im nächsten Monat Krankenversicherung, Miete oder Essen bezahlt.
Bis dahin können Solounternehmer auf Sozialleistungen wie etwa die Grundsicherung zurückgreifen, um den Lebensunterhalt zu sichern. Die sei nun deutlich anders aufgebaut als noch vor der Krise, sagt Wirtschaftsminister Al-Wazir.
Weil für alle diese Neuantragsteller sind Vermögensprüfung, Angemessenheitsprüfung bis hin zu arbeitsmarktpolitischen Maßnahmen für 6 Monate ausgesetzt. Man könnte es also eigentlich bedingungsloses Grundeinkommen nennen, was dort gerade in der Grundsicherung für 6 Monate gewährt wird.
Viele Künstler und Freischaffende in Hessen nehmen im Moment Abstand vom Soforthilfepaket. Zu wenig sehen sie sich und ihren betrieblichen Notstand darin berücksichtigt. Dirk Krecker sitzt nun stattdessen vor seinem Hartz-IV-Antrag und hofft, wenigstens so etwas Unterstützung in diesen Krisenzeiten zu erhalten.
Was Künstler und Solo-Selbstständige tun können, um in Corona-Zeiten über die Runden zu kommen. Juli Rutsch hat berichtet. Die Zahlen der Corona-Infizierten steigt auch in Hessen weiter an. Erstmals nun sind auch in Altenheimen Menschen infiziert. Ein Ort, in dem das Coronavirus besonders gefährlich ist, weil Senioren ja bekanntlich ein schwächeres Immunsystem haben. HR-Info-Reporterin Nina Michalk berichtet über die Situation in Hessen.
Höchst im Odenwald. Eine über 80-jährige vorerkrankte Bewohnerin aus dem kleinen Pflegeheim Reitz verstirbt auf dem Weg ins Krankenhaus. Ein Test ergibt, sie war mit dem Coronavirus infiziert. Inhaberin Eva Jäger ist tief traurig. Wie das Virus in ihre Einrichtung kam?
Wenn ich das wüsste. Wir sind selbst so geschockt. Man kann es überhaupt nicht nachvollziehen, man weiß es nicht.
Seit dem Ausbruch der Corona-Krise hatte sich das Pflegeheim streng an alle Auflagen der Betriebsärztin gehalten.
Mundschutz, extra Hygienemaßnahmen, Bewohnerbeobachtung, das ganze Programm. Haus zulassen, Angehörige informieren, Hausärzte informieren. Das waren so die wichtigen Dinge.
Schon seit dem 13. März gab es sogar ein Besuchsverbot, obwohl die Landesregierung das jetzt erst angeordnet hat, erzählt Manuela Mohr, Hygienebeauftragte des Heims.
Mit Angehörigen klappt das ganz gut. Die Chefin ist ständig am Telefon, die rufen an. Wir probieren, dass sie sich gegenseitig mal sehen am Fenster, dass sie sich mal winken oder so. Wir müssen halt aufpassen auf unsere Heimbewohner hier und auf uns Mitarbeiter, ne?
Auch im osthessischen Niederaula sind zwei Altenheimbewohner gestorben. Auch sie waren infiziert, trotz strenger Maßnahmen, wie Michael Koch, Landrat des Kreises Hersfeld-Rotenburg, erklärt.
Vor Wochen habe ich ein Besuchsverbot, ein generelles, verhängt. Einige Ausnahmen müssen sie immer zulassen, denn sie dürfen auch nicht vergessen, dort leben viele ältere Menschen, die auch aus anderen Gründen versterben. Und da müssen sie natürlich dann auch die Möglichkeit geben, dass man sich verabschieden kann. Man kann so eine Einrichtung nicht zu 100% abschotten.
Treiser in Nordhessen vermeldet auch einen Verstorbenen, ein 95-jähriger Infizierter mit Vorerkrankung. Es sind nicht die einzigen Einrichtungen, die Corona-Fälle unter Bewohnern und Pflegern melden. Wie viele es genau sind, ist der Landesregierung nicht bekannt. Und Landrat Koch gibt zu bedenken, ein Restrisiko bleibt einfach.
Alle Einrichtungen dieser Art sind Risikoeinrichtungen und ich kann nur dazu aufrufen, Haltung zu bewahren. Wir brauchen die Leute, die dort arbeiten. Wir müssen aufpassen, dass da auch nicht zu viele krank werden, denn die Menschen sind pflegebedürftig, ganz unabhängig von Covid. Und wir müssen als Gesellschaft in dem Moment zusammenstehen.
Die Landesregierung hat nun reagiert und die Besuchseinschränkungen in ein Besuchsverbot umgewandelt, in der Hoffnung, dass sich das Virus nicht noch weiter stark verbreitet.
Menschen in Altenheimen sind besonders gefährdet, wenn sie sich mit dem Coronavirus anstecken, Nina Michalkert berichtet. Die Corona-Krise hat eine Welle der Solidarität und der unbürokratischen Hilfe ausgelöst. In einigen Städten gibt es zum Beispiel sogenannte Gabenzäune. Da können Menschen Spenden für Obdachlose und Bedürftige dranhängen. Das finden aber nicht alle so gut. In Limburg hat das Ordnungsamt die Spenden sofort wieder abgehängt. Anna Spieß mit Einzelheiten.
Vom Gabenzaun in Limburg nichts mehr zu sehen. Bis vor wenigen Tagen hingen an dem Bauzaun in der Nähe vom Rathaus noch 15 bis 20 Tüten für Obdachlose. Stadtrat Michael Stahnke hält von den Gabenzäunen allerdings nicht so viel.
Erstens mal aus ethischen Gründen finde ich das nicht gut. Ich finde, das wirkt wie Almosen. Hier in der hauptbefahrenen Straße sollen sich die Leute Essen abholen. Es ist dann darüber hinaus gefährlich, weil keiner weiß, was mit den Tüten gemacht worden ist, was gewechselt ist, was rausgenommen ist, was reingetan. Und es erfüllt auch überhaupt keinen hygienischen Standard.
Stahnke sieht die Spenden also kritisch. Nicht nur aus Sorge, dass sich die Menschen so mit dem Coronavirus anstecken könnten. Die Lebensmittel werden auch schneller schlecht, wenn es wärmer wird. Außerdem, sagt Michael Stahnke, gäbe es in Limburg keine Notlage für die Obdachlosen.
Wir haben ein sehr gutes System. Es ist einmal unser Ordnungsamt, in dem eine Sozialarbeiterin sich um die Menschen kümmert. Aber auch mit der Caritas, dem sogenannten Walter-Ordeloch-Haus, sind wir im ständigen Austausch. Und die gesamte Versorgung der Obdachlosen ist auch während Corona gesichert.
Das sehen viele Helfende anders. Ein Großteil der Tafeln ist aktuell geschlossen und auch andere Versorgungsmöglichkeiten liegen in Zeiten von Corona notgedrungen auf Eis. Deshalb möchten nicht nur in Limburg die Menschen mit direkten und spontanen Spenden helfen. In anderen hessischen Städten sind die Gabenzäune im Gegensatz zu Limburg erlaubt. In Hanau gibt es jetzt einen solchen Zaun von der Wohnungsnotfallhilfe der Stiftung Lichtblick. Und auch in Gießen hängen die Menschen Spenden an die Zäune, so wie diese zwei Frauen.
Wir wohnen beide hier im Haus und haben das gerade beobachtet, dass hier das jemand aufgebaut hat. Und da haben wir uns gedacht, nehmen wir jetzt auch ein paar Lebensmittel, die wir überhaben und stellen sie hin.
Genau, für die Leute, die es halt vielleicht sich gerade nicht so leisten können. Süßigkeiten, Obst, Nudeln, Konserven, alles, was man gerade so braucht.
Einige Betroffene sind froh, dass sie über die Gabenzäune Lebensmittelspenden bekommen. Andere würden sich selbst nichts dort wegnehmen. Viele Städte und Gemeinden sind skeptisch und finden es sinnvoller, Lebensmittel oder Geld an die Tafeln oder andere Stellen direkt zu spenden, damit die Hilfe zentral und organisiert abläuft.
Vielerorts in Hessen haben Menschen Zäune aufgestellt, an denen Lebensmittel für Bedürftige hängen. Nicht alle finden's gut. Anna Spieß hatte Beispiele. Solange die Theater geschlossen haben, ist das Internet die Bühne, auf der sich Filmemacher, Musiker, Literaten und Schauspieler tummeln, um die kümmerlichen Reste des kulturellen Lebens aufrechtzuerhalten. Erstaunlich ist dabei, auf welche Ideen die Kulturschaffenden kommen, ganz egal, ob sie damit nun das dringend benötigte Geld verdienen oder nicht. hr-info-Reporterin Marie-Kathrin Fromm hat erstaunliche Beispiele zusammengetragen.
Autorin Dörte Hansen meldet sich in einer Videobotschaft Botschaft aus ihrer Heimat in Nordfriesland. Sie sitzt draußen vor ihrem Haus auf einer weißen Holzbank. In der Hand hält sie ihren Roman Mittagsstunde. Doch Dörte Hansen ist nicht allein. Neben ihr auf der Bank sitzen ihr Mann und ihre Tochter.
Die beiden wollten jetzt eigentlich auf einer tollen Reise in der Arktis sein, auf der Kola-Halbinsel. Und ich wollte in diesen Wochen ganz allein in Ruhe zu Hause sein und schreiben, ganz unbehelligt von der Familie. Aber wir machen, wie Sie auch alle, das Beste draus. Wir nehmen also jede Möglichkeit wahr zur Familienteambildung und machen deswegen eine Familienlesung. Und ich fange an. Der erste Sommer ohne Störche war ein Zeichen. Und als im Herbst die Stichlinge mit weißen Bäuchen in der Mergelkuhle trieben, war auch das ein Zeichen. Die Welt geht unter, sagte Marit Feddersen und sah die Zeichen überall.
Die Familienlesung aus der Mittagsstunde ist auf hessenschau.de zu finden, unter dem Stichwort Lesen im Lockdown. Die hr-Kulturredaktion hat Autoren aus ganz Deutschland gebeten, Kapitel aus ihren aktuellen Romanen zu lesen und zu filmen. Vom Schreibtisch aus im Homeoffice, dem Wohnzimmersessel oder aus dem eigenen Garten. Der hr stellt jeden Tag eine neue 15-minütige Lesung online. Man kann die Zeit zu Hause aber auch nutzen und selbst mal schreiben, zum Beispiel unter der Anleitung von Regisseurin und Schriftstellerin Doris Dörri. Sie lädt jeden Tag zu Morning Pages ein. Hier bringt man spontan seine Gedanken auf ein Blatt Papier. Dörri gibt immer ein Thema vor. In kurzen Clips auf den Instagram- und Facebook-Accounts des Diogenes Verlags.
Da wir im Moment nicht reisen können und das Reisen schmerzlich vermissen, ich zumindest, wäre es jetzt eine gute Gelegenheit, sich an Reisen zu erinnern. Ich erinnere mich, wie ich losgefahren bin, wie ich an eine Grenze gekommen bin, wie ich ins Flugzeug gestiegen bin, wie ich aufs Fahrrad gestiegen bin. Ich erinnere mich als Kind an eine Reise, an Autobahn, Stau auf der Autobahn, diese endlosen Autofahrten bis nach Spanien, Italien mit 4 Kindern auf dem Rücksitz.
Die Regeln bei den Morning Pages? Einfach drauf losschreiben. Und zwar bitte mit der Hand und nicht auf der Computertastatur. Und zwar 10 Minuten lang. Auch für Familien gibt es zahlreiche Angebote im Netz, natürlich auch zum Mitmachen. Die Clownschule in Hofheim im Taunus hat kurze YouTube-Videos aufgenommen. 2 Clowns zeigen hier einfache Bewegungen und Grimassen, die Kinder und Eltern dann zu Hause nachmachen können, erklärt der Leiter der Hofheimer Clownschule, Michael Stuhlmiller.
Einer sitzt sich zum Beispiel mimisch auf dem Motorrad, der andere setzt sich hinten drauf und dann wird erstmal eine Runde durch die Küche gedreht. Also, und das sind alles Dinge, die machen wir vor im Video. Da kann man schon mal ganz viel Spaß haben beim Zugucken. Aber es lässt sich auch eben ganz, ganz schnell umsetzen. Und wichtig ist uns einfach auch da jedem den Mut zu geben, das sofort zu machen und nicht die Angst zu haben, dass man erst lange was üben muss, bis eine gute Clown-Nummer draus wird, sondern eben zu improvisieren. Das ist ja unsere Lieblingsaufgabe als Clowns, spontan irgendwas umzusetzen.
Auch in Corona-Zeiten muss man übrigens nicht auf Theateraufführungen verzichten. Die können Zuschauer jetzt vom heimischen Sofa aus verfolgen. Die Betreiber der Plattform nachtkritik.de haben einen Online-Spielplan zusammengestellt. Zu sehen sind aufgezeichnete Inszenierungen von Theatern aus ganz Deutschland, von den Münchner Kammerspielen bis zum Staatstheater Kassel. Jeden Tag kommt ein neues Stück auf den Online-Spielplan.
Reporterin Marie-Kathrin Fromm über Kultur im Internet in Zeiten von Corona und das war der Tag in Hessen auch täglich online in der ARD-Mediathek.